Ja, in dieser Stunde möchte ich abschließen die Besprechung der allgemeinen Bestandteile der Mitgliedschaftssoziologie und dann übergehen zu dem Problem Typik und Relevanz. Ich nehme da auf eine Diskussion. Sie werden im Studiengang noch darauf stoßen, der phänomenologischen Soziologie. Ich sage dann noch etwas dazu. Die Relevanz der allgemeinen Theorie besteht darin, dass das tiefste, schwierigste Problem in der Soziologie, in der Psychologie, auch in anderen Disziplinen, die Festlegung der System-Umwelt-Relation betrifft. Wir verfahren jetzt so, dass wir mit den allgemeinen Komponenten sozusagen das Basislager einrichten. Von dort aus können wir dann weiter operieren. Ein zentraler weiterer Hintergrund ist die Analyse der Probleme der Gegenwartsgesellschaft. Dafür brauchen Sie, um sich dem anzunähern, einen tragfähigen analytischen Rahmen, also ein Basislager, von wo aus Sie die Erkundung vornehmen können. Analyse der System-Umwelt-Relation heißt, was führt die Interdependenzunterbrechung zwischen System und Umwelt herbei? Aus mitgliedschaftssoziologischer Sicht ist es die Entscheidung und Selektion über die Mitgliedschaft in sozialen Systemen. Prinzipiell können Sie zwei Wege gehen. Ich verweise Sie auf die kleine Studie Soziologie ohne Menschen, wo ich zu dem Sinnbegriff in der Systemtheorie noch einmal Stellung genommen habe. Sie können vom Sinnbegriff ausgehen und stoßen auf die Mitgliedschaftsanalyse. Sie können aber auch von der Mitgliedschaftstheorie ausgehen und ordnen den Sinnbegriff zu. Ich entscheide mich theoretisch so vorzugehen, dass ich die Mitgliedschaftsselektion, der Sinnselektion vorordne. Wobei Sie sofort fragen werden, aha, was heißt hier Sinn? Sinnbegriff in der Soziologie. Luhmann nimmt Motive der phänomenologischen Soziologie in der Tradition von Husserl und Schütz auf. Es heißt nicht das, was beim Weber Sinn heißt oder auch bei Parsons Sinn heißt. Da wird der Sinnbegriff an eine existenzielle Bestimmung rückgebunden. Also was ist der Sinn meines Lebens? Was ist der Sinn meiner Existenz in bestimmten sozialen Zusammenhängen? Das kann unterschiedlich begründet sein, religiös, säkular, was auch immer. So ist hier nicht Sinn gemeint, sondern Sinn heißt hier Selbstreferenz und Verweis. Nun, man fasst ja das letzte Element sozialer Systeme als Kommunikation, wobei die Kommunikation immer die Handlung signalisiert. Und daran erkennen Sie, dass ja jede Kommunikation vollzieht natürlich selbstreferenzielle Akte, ist Selbstreferenz, sie ist aber auch fremdreferenziell. Sie verweist immer auf einen Adressaten. Also selbst in dieser einfachen Spezifikation des Sinnbegriffs als Selbstreferenz und Verweis im Hinblick auf Kommunikation können Sie erkennen, was Sinn heißt. Und nach diesem Ansatz haben soziale Systeme, sind sie sinndeterminierte Systeme und haben diese Sinndetermination zu verarbeiten. Die Verarbeitung ist ihrerseits abhängig von bestimmten Strukturen. Dann kommen halt Sachstrukturen, Sozialstrukturen, Zeitstrukturen zum Zuge, über die diese Sinndimension verarbeitet werden. Meine Vorgehensweise etwas anders. Ich gehe von der Mitgliedschaftskonstitution aus und ordne dieser Selektion die Interdependenzunterbrechung zwischen System und Umwelt zu. Sie werden sofort fragen, ja, aber die Umwelt hat doch Einflüsse auf soziale Systeme. Wenn es regnet und das Dach ist nicht durchlässig, werden wir nass, was auch immer. Ja. Die Interdependenzunterbrechung heißt nicht, dass es keine, in Anführungszeichen, kausale Einflüsse gibt. Die werden vom soziologischen Blickwinkel aus erst einmal ausgeblendet, da man, und jetzt kommen Sie zu diesem Begriff, nach den Letztelementen fragt. Die Letztelemente sozialer Systeme, also Letztelemente, die Sie nicht mehr zum Beispiel in Umweltbeziehungen auflösen können. Bestimmen ontologisch diesen Bereich in der gegenwärtigen Systemtheorie Kommunikation, in der Mitgliedschaftssoziologie sind es Mitgliedschaftsentscheidungen. Sie haben jetzt im Blick zu haben, was das Wesentliche dieser Entscheidung ist. Diese Entscheidung ist eine Zone der Unbestimmtheit. Sie hat die äußere Form einer Beziehung und schließt aus, indem sie einschließt. Sie ist immer dual kodiert, Mitglied, nicht Mitglied. Und durch diese Selektion wird eine Interdependenzunterbrechung und damit auch die Selbstbeobachtung sozialer Systeme ausgelöst. Diese Selbstbeobachtung ist keine externe Beobachtung. Sie können gesellschaftliche Kommunikation nicht von außen beobachten. Von einem Gottesstandpunkt aus, von einem Laplace'schen Dämon, sondern Die Beobachtung gesellschaftlicher Kommunikation ist nur in der Gesellschaft möglich. Die Entscheidung über Mitgliedschaft ist nur in sozialen Systemen möglich. Ich führe dabei den Systembegriff noch mit, um die Differenz zu bezeichnen zwischen System und Umwelt. Wir hatten kurz skizziert die Zeitdimension, die Gedächtnisdimension. Durch diese drei Bestandteile differenzieren sich soziale Systeme nach außen. Das betrifft die Außenstabilität. Die Komponenten Immunologie, und Konflikt, Negationspotenziale, kollektive Identität, Autoritätsordnung, kollektive Identität, symbiotische Mechanismen betreffen die Innendifferenzierung. Sie können sich diese Differenzierung und auch die Platzierung der Bestandteile in der Anwendung replatziert fortlaufend den Beobachter. Das heißt, Sie haben dann als Soziologe Unterscheidungen, mit denen Sie Ihren Gegenstandsbereich beobachten und resystematisieren können. Die Unterscheidung zwischen innen und außen ist eine Unterscheidung, die selbst systemintern vorgenommen wird. Die kann nicht von außen vorgenommen werden. Wie können sich diese Unterscheidungen am einfachsten verdeutlichen? Außenstabilität, Innenstabilität. Außenstabilität, Außendifferenzierung als Interdependenzunterbrechung heißt, es kann nichts rein in das System. Innendifferenzierung, Instabilität, es kann nichts raus. Und damit erkennen Sie zwei grundlegende Grenzprozesse, die jedes soziale System, jedes Kommunikationssystem reproduziert. Auch diese Vorlesung, eine Übung, ist als soziales System immer innen-außen differenziert und innen-außen stabilisiert. Es bildet dann dadurch eine bestimmte soziale, als einfaches Interaktionssystem mit einer bestimmten Struktur, eine bestimmte soziale Ordnung aus. Negationspotenzial, Negationsspielraum. Wenn Sie von dieser Innen- und Außendifferenzierung ausgehen, also als Selbstkonstitution des Mitgliedschaftssystems, dann erkennen Sie, dass soziale Systeme mit Ausschluss operieren. Sie müssen Umwelt ausschließen, das heißt negieren. Und damit haben wir das grundlegende Problem zu bearbeiten. Wie groß ist der Negationsspielraum? Was können wir negieren, was können wir nicht negieren? Ihren Umweltbezug können soziale Systeme nicht negieren. Es gibt keine sozialen Systeme ohne eine Umwelt. Aber sie können sich aus dieser Umwelt differenzieren. Durch Selbstselektion. Insofern ist die Naturgeschichte auch nicht informativ für die Entstehung sozialer Systeme. Die Systemtheorie argumentiert so, dass sie sagt, ja, sie setzen sich immer selbst voraus. Ich denke, das ist etwas zu korrigieren durch diese Zone der Unbestimmtheit. Wird diese sich selbst Voraussetzung auch immer in der Zeit unterbrochen. Durch diese Selektion, durch diese Entscheidung trennen sich soziale Systeme von der Umwelt, aber es trennt sich alteuropäisch, etwas traditionell konservativ gesprochen, auch Chaos und Nomos, Natur und Kultur. Diese Unterscheidung können Sie als die Nutzung dieses Negationsspielraums einstufen. Wenn wir diesem Negationsspielraum die gesellschaftliche Immunologie und Konflikt zuordnen, dann wäre das derart darzustellen, dass die Mitgliedschaftsselektionen und die liminalen Situationen, die gesellschaftliche Kommunikation durchziehen, immer Negationen sind, die Mitglieder auch binden. Nichts bindet stärker als der Konflikt. Wenn man stark gebunden sein möchte, sagte ich immer früher, haben Sie aus dem Konflikt rauszugehen. Nichts bindet stärker als soziale Exklusionsbereiche. Auch in Bezug auf die Selbstbeobachtung der Kommunikation. Und können Sie fragen, ja, welche Funktion haben die Konflikte? Das kann man dann überführen in die Analyse von Protestbewegungen. Konflikte, Protest, Negationen, Verwerfungen fokussieren immer auch die Selbstbeobachtung, die Selbstsensibilisierung sozialer Systeme für bestimmte Problemlagen. Also die gesellschaftliche Immunologie, also Luhmann ordnet dem Immunsystem das Recht zu, ja, aber das Immunsystem hat viele Helfer. Wir können davon ausgehen, dass die Negativelemente, das ist immer in bezogen auf dieses Problem, der Teilnahme an gesellschaftlichen Kommunikation als eine Operationalisierung von Mitgliedschaften beziehungsweise Nichtmitgliedschaften durchzieht die gesamte gesellschaftliche Situation. Es gibt hier vielleicht noch ein Grundproblem, was ich ganz kurz ansprechen möchte. In unserem Selbsterleben, in unserem direkten Selbsterleben haben wir ja gar keinen Zweifel an uns. Also unsere symbiotisch-soziale Verfasstheit, ja, die bezweifeln wir ja nicht. Sie ist aber schwer operationalisierbar, weil sich unser Befinden ja nicht nach außen verlängern lässt. Also insofern kann man vermuten, dass also binäre Unterscheidungen eine ganz grundlegende Funktion haben. Also die Unterscheidungssystem Umwelt, Selbstreferenz, selbst ist ja eine binäre Unterscheidung. Und solche Entscheidungen, dazugehörig, nicht dazugehörigkeit, oben, unten, links, rechts, was auch immer, ja, war falsch, hat vermutlich eine ganz grundlegende Funktion, und Leistung. Und ja, mobilisiert uns, könnte man, mobilisiert uns aus unserer Selbstbezüglichkeit, die wir in dem Sinne nicht verlassen können, ja, weil wir immer selbstreferenziell in unserem Erleben gebunden sind. Das ist ein ganz zentrales Problem. Ich komme darauf noch zu sprechen. Mein Erleben ist nicht Ihr Erleben, ja, und Ihr Erleben ist nicht mein Erleben. Ja, können wir trotzdem gemeinsam etwas erleben? Ja, würde das bejahen. Ja, aber dabei tritt das Erleben nicht aus uns heraus. Das ist auch wichtig für die Kommunikationstheorie. Auch unser Bewusstsein kann nicht aus uns heraustreten. Wir können unser Bewusstsein nicht nach außen verlängern. Sie können Ihr Bewusstsein nicht in mein Bewusstsein verlängern und ich nicht in Ihr Bewusstsein. Das betrifft auch die Funktion der Sprache. Dadurch, dass wir das Verbreitungsmedium Sprache haben, dann auch Schrift, ist eine andere Erreichbarkeit des anderen gegeben. Also auch in der Sinnverarbeitung, auch in der subjektiven, subjektiven Sinnverarbeitung von Erleben in den verschiedensten Bereichen. Ja. Sei es Bedürfnisse betreffen, sei es Gewalt, sei es Sexualität betreffen, sei es Wahrnehmung betreffend. Wir müssen den anderen die Situation ja auch immer auch wahrnehmungsmäßig verarbeiten, beobachtungsmäßig verarbeiten. Ja. Vielleicht erklärt sich daraus auch eine gewisse Präferenz für mittelgroße Gegenstände. Also was zu groß ist, ist für uns schwer verarbeitbar. Was zu klein ist auch. Was zu laut ist, ist für uns schwer verarbeitbar. Was zu leise ist auch. Ja, was von der Farbe zu aufdringlich ist, ist schwerer zu verarbeiten, als was mehr pastellhaft ist. Das ist unabhängig von ganz bestimmten intendierten ästhetischen Irritationen in der Kunst. Die Komponente der kollektiven Identität gehört auch, ich ordne die Autoritätsordnung vor. Die Instabilität wird auch immer durch die Mitgliedschaftsordnung ist auch immer eine Autoritätsordnung. Darüber haben Sie den Übergang zur Ordnungstheorie. Die Entscheidungen über Mitgliedschaft sind oft über Normensysteme geregelt. Das heißt, sie setzen Instanzen voraus, die über Mitgliedschaft entscheiden, die über Teilnahmebedingungen an Kommunikation entscheiden. Wir besprechen ja dann im Fortgang noch, auch in der Übung, formale Organisationen. Formale Organisationen entscheiden über Teilnahmebedingungen. Formale Organisation, die Universität entscheidet, wie lange können Sie studieren, wie lange können Sie lernen. Wann hört das auf? Das sehen Sie zum Beispiel wie Zeitdimension und die Ordnungsdimension zusammenwirkt, ja, in Bezug auf die Teilnahme an einem Kommunikationssystem und die Mitgliedschaft in einem sozialen System, Universität, ja, Studium. Die kollektive Identität ist auch eine Dokumentation der Mitgliedschaft in sozialen Systemen. Auch wenn es unseren Narzissmus kränkt, so haben wir auch immer als auch an kollektiven Identitäten Teile, die uns mehr oder weniger stark binden. Verwandtschaftliche binden uns stärker vielleicht als staatliche, ethnische binden uns stärker als Mitgliedschaften in Organisationen, aber auch formale Organisationen binden kollektive Identitäten. Ich denke, dass man das auch gut operationalisieren kann im Mitgliedschaftsverhalten von Organisationsmitgliedern. Anzumerken dabei ist, dass also das Ideal des Individualismus, wenn Sie an Durkheim denken, ja selbst ein Kollektivideal ist. Also immer mehr Individuum sein ist ja eine Forderung eines Kollektivs, die an Sie gerichtet ist. Also auch Individualismus ist auch ein Kollektivideal, von dem auch Zwang ausgeht. Sie sehen darüber auch Individualismus funktioniert nicht ohne irgendeine kollektive Identität, auch der Hochindividualisierten, weil die Achtungserfolge, die sie haben, Kraft ihrer Individualisierung ein Kollektivideal ist. Wenn sie sich weniger individualisieren, wird ihnen dann eher Achtung entzogen. Man kann natürlich Individualisierung auch oder auch Persönlichkeiten, die Psychologie hochkomplex ausgestattet sein und damit das Problem bestehen, dass sie in der Kommunikation Anschlüsse verfehlen. Je komplexer ich in meinem Verhalten bin, so differenzierter ich in meinem Verhalten bin, umso schwieriger kann es sein, ja, Kommunikation für mich zu gestalten. Ja, weil sie mir nicht niveauvoll genug sind oder was auch immer. Ja, nicht differenziert genug sind. Meine Einschätzungen, Selbsteinschätzungen meiner Selbstachtung nicht entsprechen und dergleichen mehr. Also hier gilt es dann immer auch so, manchmal so ein von sich ein bisschen zurückzutreten und so einen mittleren Weg anzusteuern. Kollektive Identitäten können primordial kodiert sein, Verwandtschaft, Geschlecht, Alter. Sie können civic sein, sich an bestimmten Regeln orientieren. Denken Sie, was man für unsere heutigen Ohren als antiquiert bürgerlicher Umgang nennt oder ziviler Umgang nennt. Ja? Also eine gepflegte Semantik im Umgang mit anderen. Und sie können natürlich auch missionarisch sein. Denken Sie an Religion, an Missionen von Religion. Sowohl der Buddhismus hat missioniert, gab es Missionen, Islam auch. Islam hat eigentlich historisch nicht missioniert. Da musste man nur höhere Steuern zahlen. Die Missionierung war eher indirekt. Christentum natürlich missioniert. Ja. Oder denken Sie an Aufklärungsideale, wie Vernunft und dergleichen mehr. Ja, Forderung, vernünftig zu sein. Gut, das sind natürlich letzteres historisch antiquierte Semantiken, die wir leben ja heute eher mehr in einem synkretistischen, hybriden Zeitalter. Letzte Bestandteil, den ich in den letzten Jahren den Komponenten zugefügt habe, sind die symbiotischen Mechanismen. Das ist insofern interessant, weil es wir hier mit primären sozialen Systemen zu tun haben. Also symbiotische Mechanismen Mechanismen sind, also Bedürfnisbefriedigung, Sexualität, Gewalt, Wahrnehmung. Da die Selektionsbereiche sozialer Systeme immer Populationen sind, also organische Entitäten, fallen in diesen Grenzbereich der Interdependenzunterbrechung dieser symbiotischen Beziehung. Und diese symbiotischen Beziehungen, ja, können Sie als primäre soziale Systeme auch der wechselseitigen Beobachtung als primäre soziale Systeme unterscheiden, bezeichnen und von sekundären unterscheiden. Fragen Sie ja, wo sind denn, ja, was unterscheidet denn die sekundären jetzt in Bezug auf die Komponenten? Die Unterscheidung ist einfach, die Erwartungserwartungen werden allgemeiner. Wenn wir in Kraft gesetzte Mitgliedschaften haben, haben wir auch verallgemeinertere Erwartungen. Unabhängig, wie weit der Geltungsbereich ist oder wie hoch die Abstraktion ist. Wenn die Erwartungen abstrakter werden, werden sie auch unbestimmter. Sie eröffnen uns auch einen etwas größeren Spielraum. Aber das wird wiederum erkauft durch eine gewisse Unbestimmtheit. Sie bedürfen dann immer einer Respezifikation. Also Sie stoßen dann immer, wenn Sie jetzt mal diese Bestandteile zusammennehmen, auf dieses Problem Struktur, Ereignis und auf die Interdependenzunterbrechung zwischen System und Umwelt über Strukturbildung im Hinblick auf die Belastung durch die Zeitdimension. Durch Mitgliedschaftsselektionen wird die Kommunikation und die Art und die Erwartungserwartung in der Zeit stabil gehalten. Informell oder mehr formell geregelt. Ich möchte noch 10 Minuten, nehmen Sie noch 10 Minuten, dass wir anfangen, Typ und Relevanz sprechen. Typ und jetzt gibt es ein interessantes Problem. Deshalb füge ich das hier ein. Wenn wir davon ausgehen, dass Mitgliedschaftsentscheidungen differenzielle Selektion sind in unterschiedlichen sozialen Systemen, dann stellt sich natürlich die Frage, wie realisieren im Alltagshandeln die Mitglieder ihre Mitgliedschaft? Das heißt, welche Leistungen haben Sie zu erbringen, um an Kommunikationssystemen teilzunehmen? Das ganze Programm der Typisierung geht auf Husserl zurück. Das möchte ich jetzt aber nicht weiter vertiefen, weil das dann ein anderer Themenbereich wäre, aber fragen wir, was sind Typisierungen im Sinne dieser Mitgliedschafts- Phänomenologie des Alltagshandelns. Auch hier finden Sie auch immer Konfusionen, ja, mit dem Typenbegriff, weil auch Typisierung Unterschiedliches heißen kann. Bei Weber werden den Begriff noch vielleicht kennenlernen in Ihrem Studium. Er spricht von Idealtypen. Was sind bei Weber Typen? Legale Herrschaft zum Beispiel, ja, charismatische Herrschaft, ja, traditionale Herrschaft, mal als Beispiel. Als Idealtypen, das sind Merkmalsteigerungen. Und die Typik des Alltagshandelns hat mit Merkmalsteigerungen gar nichts zu tun. Ja. Das ist der erste Punkt, den man anzumerken hat. Was sind dann Typisierungen? Typisierungen sind vorausgreifende Erwartungen, die Teilnehmer an Kommunikationssystemen vornehmen. Hierzu gehören Einteilungen, Standpunkte, Vorverständnisse und Vorurteile. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wie fassen wir diese Beziehung der vorausgreifenden Erwartung? Wie fassen wir? Sie überlegen, was ist eigentlich eine vorausgreifende Erwartung? Da ist etwas gegenwärtig, was nicht unmittelbar gegenwärtig ist. Ich erwarte, dass Sie an der nächsten Vorlesung teilnehmen. Sie erwarten, dass ich pünktlich zur Vorlesung komme. Es ist eine vorausgreifende Erwartung und wir haben eine geteilte und gemeinsame Erwartungserwartung. Also ist in meiner gegenwärtigen Erwartung etwas anderes mit gegenwärtig. Die Phänomenologen, wenn die wahrnehmungspsychologische Analysen vornehmen, sozusagen sehen die Vorderwand, ja, dann abpräsentiere ich mit der Vorderwand auch immer die hintere Seite. Die ist mitgegenwärtig, die sehe ich aber nicht. Ich kann mir keine Vorderwand ohne eine Hinterwand vorstellen. Ja? Ich kann mir kein Oben ohne ein Unten vorstellen, kein Rechts ohne Links vorstellen. Ja, aber wenn ich auf die Wand blicke, so habe ich nicht als Wahrnehmungsgegenstand die Hinterseite. Und da sprechen die von einer Appräsentation mitgegenwärtig. Also die vorausgreifende Erwartung. Hier sehen Sie wiederum, wie hier die Zeitdimension im Hintergrund steht. Ist in der Zeit mitgegenwärtig. In der gegenwärtigen Situation ist sie mitgegenwärtig. Ein klassisches Beispiel hierfür ist die Reziprozität der Perspektiven. Was ist, heißt Reziprozität der Perspektiven? Wenn ich an Ihrem Platz sitzen würde, würde ich die Situation genauso sehen, wie wenn Sie am Pult hier stehen würden. Das heißt, wir teilen eine Reziprozität der Perspektiven. Wir haben immer eine Perspektive. Aber gleichzeitig ist diese Perspektive reziprok. Ich gehe dann in der nächsten Stunde auf das Problem ein. Nun kann man sagen, ja, ja, schön und gut. Wir haben eine Reziprozesse, vielleicht eine triviale Einsicht oder ein, wie können wir dieser trivialen Einsicht eine informative Interpretation geben? Damit würde ich mich dann in der nächsten Stunde beschäftigen, in der ich dann diesen Teil der Typik und Relevanz abschließen möchte. Sie können es dann, ich denke, wir bekommen in dieser Woche auch den Link für die Vorlesung, dann können Sie es nochmal nachhören. Ich maile Ihnen dann die Tage noch ein Info. In diesem Sinne, kommen Sie mir gut nach Hause, noch einen schönen Tag.